Auf einmal stürzen alle seine Sicherheiten wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Was ihm bisher als unumstößlich galt, das gerät gehörig ins Wanken. Er hatte im Leben nicht daran gedacht, dass es einmal so weit kommen könnte. Wo er eben noch durch seine Macht ein gemachter Mann war, fühlt er jetzt nur eines: Ohnmacht. Ohne Macht muss er mit ansehen, wie er plötzlich nichts mehr in der Hand hat. Das hatte er noch nie erlebt. Darauf hatte ihn niemand vorbereitet. Damit weiß er nicht umzugehen. Der Gefängnisaufseher in der Stadt Philippi ist es gewohnt, das Leben im Griff zu haben. Alles hört auf sein Kommando. Wenn er anrückt, dann wissen die Gefangenen, jetzt haben wir nichts mehr zu lachen. Ein Erdbeben aber lässt das Gefängnis mit seinen dicken Mauern erzittern und die Zellentüren aufspringen, was bisher der sicherste Ort in der ganzen Stadt war. Auf eine besondere Weise wirkt auf einmal alles andere als sicher. Ihr Lieben, an dieser Stelle sind wir selbst mittendrin in der Geschichte. Wir erleben Erschütterungen, die unsere sicher geglaubte Welt ins Wanken bringen. Wir dachten, in Europa könne es nie wieder Krieg geben und Frieden ist selbstverständlich und von allen gewollt. Und auf einmal rollen Panzer und fliegen Raketen und erschüttern unsere und die Sicherheit anderer auf nicht mehr für möglich gehaltene Weise. Wir dachten, wir haben die Gesundheit gepachtet in unseren westlichen Ländern. Und eine Pandemie sei doch nur eine Sache der ärmeren Länder. Und plötzlich wurden wir überrollt von unbekannten Viren. Aber wir müssen nicht bloß auf das große Weltgeschehen schauen, um Erdbeben zu entdecken im übertragenen Sinne. Ganz aktuell, wir dachten, eine Kirche kann doch heutzutage nicht mehr einfach so abbrennen. Auf einmal stehen Menschen vor verkohlten Ruinen ihrer gerade erst sanierten Kirche in Großröhrsdorf. Ich könnte es nicht fassen, was passiert ist. Tränen fließen. Ich hörte heute Morgen, war wohl Brandstiftung. Unfassbar. Bis vor über 4 Jahren war das Thema Missbrauch in dem kleinen Dorf Probershau weit weg. Missbrauch kommt ja nur bei den Katholiken vor, dachte man. Und plötzlich war es nebenan passiert. Inmitten eines idyllisch gelegenen Erzgebirgsdorfes und einer Vorzeigegemeinde. Ich habe diese unglaubliche Erschütterung aus allernächster Nähe miterlebt. Erdbebenartig wurde das Welt-, Gemeinde- und Glaubensbild von so manchem enorm ins Wanken gebracht. Übrigens bis heute, die Nachbeben halten an. Philippi begegnet uns also überall und zu jeder Zeit, im Großen wie im Kleinen. Die Zellentüren in Philippi sind aus den Angeln gesprungen, die Gefangenen könnten fliehen. Und angesichts dieser neuen Wirklichkeit ist der Gefängnisaufseher, der vorher noch Macht hatte, vollkommen hoffnungslos und ratlos. Er sieht nur noch einen Ausweg: Selbstmord. Aber das kriegen Paulus und Silas mit, die beiden, die vorher öffentlich das Evangelium verkündigt haben und dafür ins Gefängnis mussten und jetzt dort sind. Die beiden haben eben noch um Mitternacht in ihrer Zelle kräftig Gott mit Liedern gelobt. Sie können den Gefängnisaufseher gerade noch stoppen. Tu dir das nicht an, rufen sie aus ihrer Zelle. Und diese Stelle ist an Dramatik kaum zu überbieten. Man muss sich da hineinversetzen. Der Aufseher lässt sich ein Licht in der stockdunklen Nacht geben, stürzt in die offene Zelle der beiden Gottesmänner, fällt ihnen zu Füßen. Er, der die Macht eigentlich hatte über die Gefangenen, er fällt den beiden zu Füßen und stellt zitternd eine Frage, auf die er dringend jetzt eine Antwort braucht. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was meint wohl der Gefängnisaufseher mit dieser Frage? Vielleicht könnte man die Frage so formulieren: Wo kann ich mein Leben festmachen? um nicht in den Erschütterungen meines Lebens unterzugehen? Wo finde ich den Rettungsring? Wo ist der? Wir sind kürzlich mit der Fähre gefahren, von Rostock nach Trelleborg. Da muss man schon mal gucken, wo die Rettungsringe hängen. Ist vielleicht besser. Wo finde ich den Rettungsring? Was hält mich? Wo ist meine letzte Sicherheit, wenn es hart auf hart kommt? Ich frage manchmal sterbende Menschen, wo sie ihren Halt finden können. Und dann erzählen sie mir oft von ihren Familien, von der Hoffnung, dass vielleicht doch noch eine Behandlung anschlägt und wirkt und dass ihr Leben vielleicht noch um einige Monate oder Wochen verlängert werden kann. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ihr Lieben, wir sind im Angesicht von Erschütterungen schnell dabei, Trostpflaster zu verteilen. Kennt ihr die Trostpflaster? Gibt es gar nicht in der Apotheke, aber die haben wir immer zu Hause. Denk mal positiv, think positive. Du musst nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Gönn dir mal ein paar Tage Ruhe, finde zu dir selbst. Warte erst mal ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, wenn man sich vorstellt, man ist in immensen Erschütterungen gefangen. Paulus hat für den ratlosen und hoffnungslosen und erschütterten Gefängnisaufseher eine einfache Antwort. Glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Ihr Lieben, klingt das nicht ein bisschen banal? Glaube an den Herrn Jesus. Klingt das nicht ein bisschen banal? Zu einfach angesichts einer Erschütterung, die für den Gefängnisaufseher beinahe im Tod geendet wäre? Wir könnten einwenden, also wir sind doch heute bitte schön weiter, oder? Wir wissen doch mehr als damals. Wir haben Erkenntnisse, wie man mit Erschütterungen im Leben umgehen kann und was man tatsächlich tun kann. Wir können Seminare besuchen, die versprechen, uns standhafter zu machen in den Herausforderungen unseres Lebens und unserer Welt. Paulus sitzt mit seinem Mitarbeiter in der Zelle, mit der aus den Angeln geflogenen Zellentür und hat im Moment der Erschütterung nur eine Antwort. Glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet. Vielleicht klingt diese Antwort für heutige Ohren tatsächlich banal. Vielleicht sogar nach Vertröstung. Haben wir wirklich nicht mehr zu bieten? Glaube an den Herrn Jesus. Ihr Lieben, die Herausforderung ist, diesen Satz noch einmal auf sich wirken zu lassen. Paulus ruft zum Glauben an den Herrn Jesus. Und das ist nicht der Aufruf zu einer Selbstberuhigungstherapie, ihr Lieben. Es ist der Aufruf, einer Person zu vertrauen, sich einer Person anzuvertrauen. Jesus selber ist durch schlimmste Erschütterungen gegangen, die man sich vorstellen kann. Sein Leben endete am Kreuz. Bis dahin dachten alle, er wäre ein tragisch gescheiterter Revolutionär und Heiler. Aber am dritten Tag danach sah die Welt ganz anders aus. Da wurde klar, wer gegenüber dem Tod die Hosen anhat. Da wurde klar, dass Jesus dem Sensenmann ein gehöriges Schnippchen geschlagen hatte. Jesus ist mit dem Tod ein für alle Mal fertig geworden. Er ist vom Tod auferstanden. Wenn Jesus sogar mit der unheimlichen und angsteinflößenden und allen beherrschenden Wirklichkeit des Todes fertig wird, dann kann er auch mit allen Lebenserdbeben fertig werden. Wenn Jesus sogar mit der unheimlichen und angsteinflößenden und alles beherrschenden Wirklichkeit des Todes fertig wird, dann kann er auch mit allen Lebenserdbeben fertig werden. Wenn am Ende das Leben siegt und die Liebe, dann hat Jesus Vertrauen verdient. In dem Vertrauen auf Jesus liegt die Rettung. In dem Vertrauen auf Jesus finde ich die letzte Sicherheit, auch wenn andere Sicherheiten erdbebenartig erschüttert werden. Und ihr Lieben, ich habe das erlebt. Ich habe es genauso erlebt. In dem Vertrauen auf Jesus finde ich den Halt, selbst wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. In Jesus selber finde ich den, der mitgeht und da ist, wenn die Gefahr der Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit wie ein drohendes Hochwasser steigt. Paulus ruft den erschütterten Gefängnisaufseher zum Glauben, weil der Glaube an Jesus das Fundament ist für ein Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Weil allein der Glaube an Jesus aus Sünde, Tod und Teufel rettet. Ganz kurz wird nun auch berichtet, dass der Gefängnisaufseher sich taufen lässt. Und ihr Lieben, nun sind wir alle heute, ihr alle seid heute Taufzeugen geworden. Und wir freuen uns, dass ihr euch als Familien für die Taufen entschieden habt. Vor dem Hintergrund der dramatischen Geschichte aus Philippi aber fällt auch ein Licht auf diese heutigen Taufen. Paulus ruft dem Gefängnisaufseher nicht zu: Lass dich möglichst schnell taufen, dann kann dir gar nichts mehr passieren. Dann bist du safe, also sicher. Sondern er hat gesagt: Glaube an den Herrn Jesus. Hier geht es nicht um eine zeitlich einzuhaltende Abfolge von Glauben und Taufen. Erst das, dann das. Es geht um den Stellenwert von beidem. Der Glaube an Jesus ist das Entscheidende. Dort liegt das volle Achtergewicht. Paulus sagt dem Gefängnisaufseher in dieser Nacht noch das Wort des Herrn. Er erzählt ihm also, wie das mit dem Glauben geht. Wer Jesus ist und was er getan hat und warum der des Glaubens würdig ist und des Vertrauens würdig ist. Und dann lässt sich der Gefängnisaufseher mit seinem ganzen Gefolge, seiner gesamten Hausgemeinschaft taufen, mitten in der Nacht. Ihr Lieben, wir sagen heute nicht: Lass dich taufen, dann bist du safe, dann bist du sicher. Mir hat es mal ein Mann auf Rügen gesagt, mir geht das immer wieder durch die Erinnerung. Ein Mann hat es mir auf Rügen gesagt, der auch zur Kirche gehörte, aber der irgendwie mit Jesus nichts anfangen konnte. Und er sagte mir, als ich ihm erzählte von diesem rettenden Glauben an Jesus, da sagte er mir voller Überzeugung: Mir kann nichts passieren. Ich habe alle kirchlichen Sakramente. Ihr Lieben, es geht vor dem Hintergrund unserer heute erlebten Taufen um den Stellenwert des rettenden Glaubens. Weil der das rettende Lebensfundament ist, deshalb ist es unser aller als Gemeinde und eure beständige Aufgabe, den getauften Kindern das Wort des Herrn zu sagen. Ich benutze das mal, die Worte, die hier im Text stehen, das Wort des Herrn zu sagen. Ihnen eben auf kindgerechte Weise zu erzählen von diesem Jesus, von dem, was er getan hat und weshalb der des Glaubens würdig ist. Davon, wie das mit dem Glauben eigentlich geht. Da steht man so, aber was soll ich jetzt machen? Was heißt es zu beten? Wie bete ich eigentlich? Und wie öffne ich mein Herz vor und für Jesus? Was heißt das, Jesus immer wieder neu zu vertrauen? Was heißt das, dass der für mich gestorben ist? Alle diese Fragen, was kommt nach dem Tod? Hat das Jesus auch irgendwie, hat er damit was zu tun? Ihr Lieben, und wenn dann Glauben und Taufe zusammenkommen, dann haben sie auch einen Bezug zueinander. Und dieser Bezug heißt: In der Taufe wird ein Mensch so eng mit Jesus verbunden, dass am Ende oder von diesem Moment an die Geschichte von Jesus auch zur Geschichte dieses getauften Menschen wird. Ganz konkret: So wie Jesus auferstanden ist, so soll auch der Getaufte und zum Glauben gekommene auferstehen. In der Taufe kommt es zur Verbindung von der Geschichte von Jesus und der Geschichte des Getauften. Und im Glauben gilt dann die Geschichte von Jesus für die Geschichte des Getauften und zum Glauben gekommenen. Lieber, am Ende unserer Geschichte heißt es von dem Gefängnisaufseher: Anschließend führte er die beiden, Paulus und Silas, in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wörtlich kann man gar übersetzen: Der Gefängnisaufseher jubelte mit seinem ganzen Hause darüber, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ihr Lieben, das ist ein wunderbarer Schluss. Jetzt komme ich zum Schluss. Der Glaube an Jesus führt nicht in die Enge, in die Griesgrämigkeit, in die Verklemmtheit. Man kann vielleicht bisweilen mal hier und da diesen Eindruck gewinnen. Der Glaube an Jesus führt in die Freude. In die Freude darüber, nun unter neuem Vorzeichen zu leben. Unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Unter dem Vorzeichen von Jesus, der liebt und rettet und der mitgeht durch die Lebenserdbeben und so Sicherheit und Halt bietet. Und jetzt komme ich zu eurem Klatschen nach der Taufe. Es war toll. Super. Denn das ist ein Ausdruck dafür, dass Jesus in die Freude führt. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir also nicht nur unsere Taufen feiern und uns freuen, dass Kinder getauft werden und das auch beklatschen. Wunderbar. Aber wie wäre es, wenn wir stattdessen auch oder darüber hinaus auch auftischen und tafeln und feiern und klatschen, wenn ein Mensch zum rettenden Glauben an Jesus gefunden hat. Das kann man sich mal durch den Kopf gehen lassen, wie das wäre. Ich finde das gut. Dann bleibt nämlich Philippi nicht nur das Erdbebengebiet, dann wird unser je eigenes Philippi zur Feierzone. So soll es sein, oder? Amen.